Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran, aus der dritten Sure, der Sure Ole Imran, den 37. Vers.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
Dass im Heiligen Koran eine Sure Maria, der Mutter Jesu, a.s.w., gewidmet ist, wissen Sie. Aber auch in anderen Koranversen ist, sie würdigend und ehrend, von ihr die Rede. Wie in diesem, der übersetzt lautet: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott nahm Mariam wohlgefällig an, ließ sie edel und hold heranwachsen und vertraute sie Zacharias an. Wann immer Zacharias in ihre Kammer trat, sah er dort Speise. Er fragte sie: Maria, woher hast du sie? Und sie antwortete: Sie kommt von Gott. Dem Gott möchte, gibt er in aller Großzügigkeit.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Geschätzte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 13. Januar 2022, gleich dem 23. D1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Ein Blick auf die Vertragsbrüche der USA und Europas bei der Umsetzung des Atomabkommens JCVOA im Jahr 2021«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran verurteilt Aussetzung des UN-Stimmrechts. Südkorea erhält US-Genehmigung zur Zahlung an iranischen Investor. Irans Minister und Syriens Präsident besprechen Optimierung von Wirtschaftsbeziehungen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran verurteilt Aussetzung des UN-Stimmrechts. Das iranische Außenministerium hat nachdrücklich die Aussetzung seines Stimmrechts bei den Vereinten Nationen verurteilt und betont, dass die grausamen Sanktionen der USA zu der Situation geführt haben. Dies sagte Irans Außenamtssprecher Said Khatibzadeh am Mittwoch, nachdem der Islamischen Republik das Stimmrecht in der UN-Generalversammlung und im UN-Sicherheitsrat wegen der Sanktionen verweigert wurde, die das Land für ein zweites Jahr in Folge daran hindern, seine Mitgliedsbeiträge zu zahlen. Als Gründungs- und aktives Mitglied der Weltorganisation sieht sich Iran verpflichtet, seinen Mitgliedsbeitrag bei der UNO und anderen internationalen Organisationen vollständig und fristgerecht zu zahlen, sagte er. Das Land sei jedoch aufgrund der unterdrückenden und rechtswidrigen Sanktionen der USA in Zahlungsangelegenheiten auf einige Schwierigkeiten gestoßen, fügte er hinzu. Die USA haben die Sanktionen vor rund 4 Jahren erneut verhängt, nachdem sie das Atomabkommen mit Iran und den Weltmächten von 2015 verlassen hatten, das die wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen teilweise ausgesetzt hatte. Teheran habe die Gebühren vorbereitet und führe die notwendigen Konsultationen mit anderen, um das Problem über einen sicheren Zahlungskanal zu lösen, sagte der Sprecher. Er forderte unterdessen den UN-Generalsekretär und das Sekretariat des Weltgremiums auf, die Situation der von Sanktionen betroffenen Länder zu berücksichtigen und diesen Ländern nicht ihre guten Dienste zu verweigern, die es ihnen ermöglichen könnten, ihre Mitgliedsbeiträge zu bezahlen. Südkorea erhält US-Genehmigung zur Zahlung an iranischen Investor. Südkorea hat von den USA eine spezifische Lizenz erhalten, um Sanktionen gegen Iran umgehen und einem iranischen Investor in einem Streit aus dem Jahr 2010 Entschädigungen zahlen zu können, zeigt ein Bericht der offiziellen Nachrichtenagentur des Landes, Yonhap. Der Bericht zitierte eine Erklärung des südkoreanischen Außenministeriums von Mittwoch, in der es heißt, dass das Office Foreign Assets Control, OFAC, des US-Finanzministeriums Seoul ermächtigt habe, überfällige Entschädigungen an die iranische Dayani-Gruppe zu zahlen. Die Entschädigung wurde Dayani, einem großen iranischen Haushaltegerätehersteller, 2018 vom Internationalen Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten, ICSID, zugesprochen. ICSID hatte Südkorea angewiesen, 73 Milliarden Won, also 63 Millionen US-Dollar, an Dayani in einem Fall im Zusammenhang mit der gescheiterten Geschäftsübernahme von Daewoo Electronics vor über einem Jahrzehnt zu zahlen. Das südkoreanische Außenministerium sagte, die Zahlung sei nur möglich gemacht worden, um den speziellen Fall des Investors zu berücksichtigen. Es hieß jedoch weiter, dass die Zahlung zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen zwischen Iran und Südkorea beitragen könnte, da die beiden Länder über die Rückgabe von mehr als 7 Milliarden US-Dollar iranischer Gelder, die in Südkorea wegen der Einhaltung der einseitigen US-amerikanischen Sanktionen durch Seoul blockiert wurden, uneins waren. Die Ankündigung erfolgte mehr als eine Woche nach der Reise einer hochrangigen diplomatischen Delegation aus Südkorea nach Wien, um Gespräche mit Unterhändlern zu führen, die an einer Wiederbelebung des Iran-Atomabkommens von 2015 arbeiten. Das Atomabkommen, bekannt als JCPOA, kam 2018 zustande, als die ehemalige US-Regierung aus dem Abkommen ausstieg und Sanktionen gegen Iran verhängte. Die iranischen Regierungsbehörden haben wiederholt erklärt, dass sie erwarten, dass Südkorea die blockierten Gelder zurückgibt, unabhängig davon, was mit den zukünftigen Bemühungen zur Wiederbelebung des JCPOA passiert. Irans Minister und Syriens Präsident besprechen Optimierung von Wirtschaftsbeziehungen. Der iranische Minister für Straßen- und Stadtentwicklung erörterte am ersten Tag seines Syrienbesuchs mit dem Präsidenten des arabischen Landes die Optimierung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen der Bruderländer. Rustam Qasemi traf am Mittwoch, dem ersten Tag seines dreitägigen Syrienbesuchs, Präsident Bashar al-Assad. Die beiden Seiten besprachen den Ausbau der Beziehungen beider Länder, insbesondere auf wirtschaftlicher Ebene, die verfügbaren Ansätze zum Ausbau der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor der Länder sowie die Förderung gemeinsamer Investitionen, berichtete das iranische Nachrichtennetzwerk Al-Alam. Das syrische Staatsoberhaupt betonte die Bedeutung der Umsetzung neuer Projekte, die den strategischen Interessen der Länder gerecht werden könnten. In Anlehnung an Assad betonte auch Qasemi die Notwendigkeit, dass die Länder ihre Zusammenarbeit vertiefen, um den Interessen der befreundeten Nationen gerecht zu werden. Der iranische Minister bekräftigte zudem die unbeugsame Position Irans, die Standhaftigkeit des syrischen Volkes angesichts des Terrorismus zu unterstützen. Syrien befand sich 2011 im Griff einer wütenden, vom Ausland unterstützten Gewalt und suchte die Unterstützung seiner Verbündeten, einschließlich der Islamischen Republik Iran. Teheran nahm die Anfrage zur Kenntnis und begann, dem syrischen Militär beratende Unterstützung zu leisten. Die Hilfe trug dazu bei, den Verstößen der antisyrischen Terroristen entgegenzuwirken und ermöglichte es dem Land, Ende 2017 die Terrorgruppe IS zu besiegen. 80-jähriger Palästinenser stirbt, nachdem er von israelischen Truppen zusammengeschlagen wurde. Ein 80-jähriger Palästinenser ist in der besetzten Stadt Ramallah im Westjordanland gestorben, nachdem er von israelischen Streitkräften festgenommen und in Handschellen geschlagen worden war. Omar Abdelmajid Assad wurde nach dem Angriff in der Nähe seines Hauses in Ralrilia nördlich der Stadt in kritischem Zustand aufgefunden. Er starb, bevor er das Krankenhaus erreichte. Assad, der gesundheitliche Probleme hatte, war am Mittwoch gegen 30 Uhr GMT, also 2.30 Uhr Ortszeit, nach Hause gefahren, als er von israelischen Streitkräften angehalten wurde, die eine nächtliche Razzia in der Gegend durchführten. Israelische Soldaten legten ihm Handschellen an, verbanden ihm die Augen und zerrten ihn zu Boden. Und als sie sahen, dass er starb, gingen sie, so lokale Berichte unter Berufung auf Familienmitglieder und örtliche palästinensische Verantwortliche. Lokale palästinensische Amtsträger forderten eine internationale Untersuchung der brutalen Ermordung älterer und kranker Menschen durch israelische Streitkräfte. Im besetzten Westjordanland sind gewalttätige Überfälle israelischer Streitkräfte eine gängige Praxis, bei denen Palästinenser scharfem Feuer, Verhaftungen, Übergriffen und Tötungen ausgesetzt sind. Saudische Kampfflugzeuge greifen ein Krankenhaus im Jemen an. Bei jüngsten Luftangriffen der Kampfflugzeuge der von Saudi-Arabien angeführten Kriegskoalition auf Wohngebiete in den jemenitischen Provinzen Sana'a und Hodeidah sind mindestens 2 Zivilisten getötet worden. Am frühen Donnerstag berichtete der jemenitische Fernsehsender Al-Masira, dass die saudischen Kampfflugzeuge ein Krankenhaus im Distrikt Sanhan in Sana'a angegriffen hätten. Dabei wurden 4 Krankenhausmitarbeiter verletzt, 2 davon lebensgefährlich. Bei ähnlichen Luftangriffen auf den Al-Garahi-Distrikt in Hodeidah sind laut einem separaten Al-Masira-Bericht 2 Jemeniten ums Leben gekommen. Saudi-Arabien begann am 26. März 2015 seine Luftangriffe auf den Jemen mit Unterstützung der USA und des zionistischen Regimes, um den zurückgetretenen und geflüchteten jemenitischen Präsidenten Abd Rabbo Mansur Hadi wieder an die Macht zu bringen. Saudi-Arabien verhängte außerdem eine See-, Luft- und Bodenblockade gegen den Jemen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise regnerisch, bei Temperaturen um 9 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 5 Grad, Mashhad 4 Grad, Isfahan 8 Grad, Shiraz 5 Grad und Bandar Abbas 18 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Entscheidende Woche in den USA-Russland-Beziehungen. Beide Delegationen sitzen zurzeit in Genf. Die entscheidende Frage für Moskau: Was ist dem Westen wichtiger? Weiteres Vordringen in Europa nach Osten oder gute Beziehungen mit Russland? Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, warnt im Interview vor dem faktischen Scheitern der Gespräche und der damit jetzt rasch wachsenden Kriegsgefahr. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastudy.com/de anhören.
Herr Hossel, Washington lehnt einen Abzug von Waffen und Soldaten aus Osteuropa ab. Dennoch stellte der US-Außenminister Blinken im Interview des Senders ABC klar, dass er keine Durchbrüche bei allen diesen strittigen Themen erwarte, aber ich zitiere, dass der russische Präsident Wladimir Putin den Pfad der Diplomatie und des Dialogs wähle und keine Konfrontation anstrebe. Wie würden Sie das kommentieren?
Ja, ich habe jetzt seit Jahrzehnten mit diesen Themen zu tun. Intensiv bin ich ja auch direkt in Moskau unterwegs gewesen, habe mit persönlichen Freunden von Putin gesprochen, mit Putin selbst und unterhalte mich mit meinen Freunden und hervorragenden Experten im Deutsch-Russischen Forum und anderswo, mit Russen, mit Deutschen. Russland hat weder die Idee noch irgendwelche Wünsche, dass es in irgendeiner Form seinen Einfluss vergrößern möchte. Es hat sich ohne Mucken und Zucken aus den ganzen Warschauer Paktstaaten zurückgezogen, hat Mann und Maus und Gerät und alles mitgenommen und ist verschwunden aus Mittelostdeutschland. Was danach dann gekommen ist, war interessant. James Baker III. Gehörte also zu denen, die auch über Russland gegenüber Russland gesagt haben, wir rücken da nicht nach, wir machen nichts, und hat das hinterher widerrufen. James Baker III. Ist aber genau der gleiche Typ, der die amerikanische Botschafterin in Bagdad, April Glaspie, angewiesen hat zu sagen, die Amerikaner stünden auf keiner Seite, wenn der Irak Kuwait überfallen sollte. Übrigens hat ja der Irak Kuwait überfallen deshalb, weil Kuwait über Jahre hin mit Schrägbohrungen durch das Material einer amerikanischen Firma irakisches Öl unter der Grenze durchgezogen hat auf kuwaitischen Boden. Die haben Öl geklaut, um es klar zu sagen, mit einer unterirdischen Bohranlage, die schräg gestellt war. Ist doch toll. So, und dann gab es irgendwann mal Krach und irgendwann kamen die Truppen. Und die Amerikaner haben den Irak reingelegt und Saddam Hussein. Und das stand alles schon fest vorher. Das ist die Art der Washingtons, Politik zu machen. Warum sage ich das hier alles? Ich sage das, weil entweder Die Freunde Amerikas oder die sich dafür halten oder so bezeichnen, diesem großen Verbündeten in Washington in den Arm fallen und sagen, mein Freund, es muss mal Schluss sein mit deinen komischen Methoden. Wir wollen dafür nicht haftbar gemacht werden. Wir sitzen hier in Europa. Wenn es knallt, kriegen wir es zuerst ab. Und das wollen wir nicht so gerne. Also hör mit dem Mist auf. Das sind die richtigen Worte nach Washington. Sowas verstehen Amerikaner. Das sind nette, offene, gerade Leute. Ja, ich weiß, dass man mit denen reden kann, weil ich das selber gern tue. Und weil man eben immer wieder hervorragende Beispiele für ein gutes, klares Verhältnis sieht. Obama hat zum Schluss mit dem Iran nach einer kleinen Lernkurve gelernt, gleichberechtigt, fair und normal umzugehen. Da kam ein gutes Atomabkommen raus, das den Iran viel gekostet hat und leider gar nichts gebracht am Ende. Aber als der Vertrag gemacht wurde, war Obama guten Willens. Dass seine Nachfolger das nicht richtig durchgezogen haben, ist nicht Obamas Schuld. Also sowas geht mit den USA, man muss aber eben klar und hart bleiben. Und das hier an dieser Stelle zeigt ganz einfach, die USA sind vollkommen voll mit verblasenen Vorstellungen, wie sie da weitermachen könnten, beschuldigen Russland alles Möglichen und Russland hat in den letzten Jahren erkennbar immer dann sich eine Scheibe von den NATO-Osterweiterungen abgeschnitten, wenn es das Gefühl hatte, wenn wir das nicht tun, dann sind wir einfach nur die Dummen in diesem Deal. Und was passierte also beim zweiten Staatsstreich in der Ukraine, als klar wurde in Moskau, die meinen das wirklich ernst, da haben sie dann die Krim, die ja sowieso eigentlich zu Russland gehört, historisch zu einer Volksabstimmung gebeten, die ist sowas von krass eindeutig mit über 90% Beteiligung und über 90% Ja-Stimmen für die Wiedervereinigung mit Russland. Ja, das war ganz eindeutig, hat der Westen nie anerkannt, wurde immer ein Strick draus gedreht gegen die Russen. Und dabei haben sie tatsächlich die Krim bewahrt vor dem Chaos, das der Westen in Restukraine eingerichtet hat. Und dann kam die Donbass-Geschichte. Und hier sieht man eben auch, dass tatsächlich die abtrünnigen Provinzen ja hauptsächlich von ethnischen Russen bewohnt sind. Und tatsächlich gab es dann das berühmte Minsk-II-Abkommen, das tatsächlich Kiew einfach nicht einhält. Das ist eigentlich kaputt, dieses Ding, genau wie das Normandie-Format. Das sind die Dinge, die wir jetzt haben. Die Russen haben keine aggressiven Pläne. Was sie machen ist, dass sie hinhaltend, zurückweichend Widerstand geleistet haben und haben zuletzt in den letzten Jahren eben auch Fakten geschaffen. Das sind die Fakten, die wir als Donbass kennen, als die abtrünnigen Teilrepubliken Lugansk und Donetsk. Und das ist tatsächlich der Krim-Anschluss, der meiner Ansicht nach vollkommen berechtigt ist, auch wenn er nicht 100% schulbuchmäßig UN-rechtlich abgewickelt wurde. Das ist der Schönheitsfehler daran. Aber da hatten wir schon den wunderbaren Professor Egon Bahr, mit dem ich ja das Vergnügen hatte, dreimal zu sprechen, der ehemalige außenpolitische Berater von Willy Brandt, der eben gesagt hat, okay, wir können ja uns einigen darauf, dass wir sagen, wir anerkennen dieses Verfahren nicht, aber wir akzeptieren es. Das war sein Vorschlag. Ein kluger, typisch brillanter Professor Bahr, ein brillanter, guter Vorschlag, um einfach eine vernünftige, weitergehende Politik auf der Grundlage der geschaffenen Fakten weiterzuführen und damit alle Beteiligten sicherzustellen. Die Krim ist sicher, die Ukraine ist sicher, die wissen, es geht nicht weiter und Russland ist sicher, dass man weiß, da wird jetzt nicht eingegriffen, um denen das wieder wegzunehmen und natürlich keine verrückte Sanktionspolitik oder was wir da alles gemacht haben, seitdem unter diesen grotesken Beschuldigungen. Wie kann man sich denn auch, wenn die UNO nicht beteiligt war an dieser ganzen Volksabstimmung, einfach über 90% der Krim-Bevölkerung hinweggehen? Das kann doch kein vernünftiger Demokrat tun. Selbst wenn es nur 70% oder 80% Zustimmung gewesen wären, wäre das bindend, ja, eigentlich für jemanden, der rechtlich und ich will mal sagen fair und ethisch und sowas denkt, ist das dann eindeutig, nur nicht für den Westen leider. Das sind die Situationen, die Beschuldigungen des Westens gegen Russland, es habe aggressive Pläne, sind lächerlich. Sie sind lächerlich wegen der Landkarte, sie sind lächerlich wegen der amerikanischen Vorgehensweisen, die sich ja nicht zu blöd und zu schüchtern sind, tatsächlich um Nazis in der Ukraine zu unterstützen. Krass. Und natürlich wissen wir das aus dem ganzen internationalen Geschehen, wie die USA mit anderen Völkern, mit Recht und Gesetz und Ethik und Fairness und Souveränität und so weiter umgehen. Null Verlass.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Wir werden heute die Entstehung nicht-iranischer Regierungen auf der iranischen Hochebene betrachten. Wir sagten, dass sich Iran vor dem Islam geografisch fast auf die halbe damalige Welt ausdehnte und dementsprechend groß auch das Gebiet, auf den sich die iranische Kultur auswirkte, war. Wir sagten auch, dass nach dem Sturz des Sassanidenreiches im 7. Jahrhundert nach Christus und dem Anschluss der iranischen Bevölkerung an den Islam dieser Einflussbereich nicht abnahm, sondern im Gegenteil sich ausdehnte und die Iraner, welche unter den umayyadischen und besonders unter den abbasidischen Kalifen wichtige Positionen innehatten, ihren Einfluss bis zu den fernsten Orten vergrößerten. Eine der fernen Gebiete, in dem die iranischen Muslime zum ersten Mal ihren Fuß setzten, war Südeuropa. Unter den Umayyaden hatten die Muslime Ende des 1. Jahrhunderts nach der Hijra, Anfang des 8. Jahrhunderts nach Christus, das spanische Andalusien erobert. Zusammen mit den anderen Muslimen nahmen auch die Iraner an der Verwaltung der neuen Gebiete des Islamischen Reiches teil. Eine große Zahl von Iranern aus dem nordostiranischen Khorasan und aus anderen Teilen des Landes kam nach Spanien. Es waren Rechtsgelehrte und Koranexegeten und Hadithologen, Richter und Befehlshaber, Sekretäre und Politiker. Sie wurden insbesondere in den Städten von Andalusien ansässig. Bis mindestens zum 5. Jahrhundert nach der Hijra waren die Iraner in Spanien mit ihrem Einfluss präsent. Laut zuverlässigen Geschichtswerke lebten in diesem Jahrhundert, dem 14. Jahrhundert nach Christus, mehr als 150 iranische Religionsgelehrte in Spanien. Die abbasidischen Kalifen setzten Vertrauen in die Iraner von Khorasan. Ab der Regierungszeit des Abbasiden Mehdi wurden ihnen wichtige Aufgaben in der Politik und für die Verwaltung von Ägypten und anderen Gebieten in Nordafrika und auf den Inseln der heutigen Türkei überlassen. Die iranische Kultur, die unter den Achämeniden auch in Ägypten eine wichtige Rolle gespielt hatte, gelangte erneut in dieses nordafrikanische Land. In der islamischen Ära kamen die Iraner zum ersten Mal in weit entfernte Gebiete von Südostasien wie Malaysia und Indonesien. Der Einfluss der islamisch-iranischen Kultur in Indonesien und Malaysia war unverkennbar. Die meisten Verkünder des Islams, die in dieser Gegend erschienen, waren Iraner und viele der Bücher, die von Muslimen in die malaiische Sprache übersetzt wurden, waren Werke auf Persisch. Ein wichtiger Wandel innerhalb Irans nach Eintreffen des Islams war die Verlagerung des Kulturzentrums des Landes vom Westen in den Osten der iranischen Hochebene. Zur Zeit, als die Umayyaden herrschten, lebten viele kulturelle Persönlichkeiten und Denker in zentral gelegenen westlichen und südlichen Gebieten Irans. Da jedoch diese Gebiete Schauplatz militärischer Auseinandersetzungen zwischen Iran und den Arabern wurden, wanderten diese Personen in das nordöstliche Iran, nach Khorasan und nach Transoxanien aus. Aufgrund dieser Migration erlebte der Nordosten Irans ab da eine besondere Blütezeit in der Geschichte der islamisch-iranischen Zivilisation. Thank you. Transoxanien war zu Beginn der islamischen Ära ein Gebiet mit iranischer Bevölkerung. Es galt als eines der Ursprungsgebiete der iranischen Zivilisation. Jenseits des Flusses Sihun, heute Syr-Darya, lebte jedoch ein nicht-muslimisches, kriegerisches Volk, von dessen Seite aus ständig Angriffe und Plünderung drohten. Nord-Khorasan und Transoxanien bildeten in den ersten Jahrhunderten der islamischen Ära die äußerste Grenze der islamischen Welt im nördlichsten Teil von Asien. Nachdem die Iraner Muslime geworden waren, hatten Khorasan und Transoxanien die Aufgabe, diese Grenzen zu schützen. Es kam daher zu Zusammenstößen an diesen Grenzen mit türkischsprachigen Völkern. Nach einem ersten Widerstand gegenüber den muslimischen Kämpfern nahmen diese Völker den Islam an und sie schafften sich im Laufe der Zeit Zugang zu den Regierungszentren der Muslime. Einige von ihnen wurden auch bei den Kämpfen der Muslime jenseits der Grenzen gefangen genommen und dienten später den muslimischen Befehlshabern. Die türkischsprachigen Neumuslime zeichneten sich durch ihre Wendigkeit und Furchtlosigkeit und Kampfkraft aus. Viele muslimische Befehlshaber erkannten bald deren Kampffähigkeiten und heuerten sie an. Jeder Befehlshaber stellte eine Schar von türkischsprachigen Kriegsgefangenen, die als Sklaven gehalten wurden, in seinem Heer ein und bevorzugte sie und ihre Söhne als Leibwächter. Diese kriegstüchtigen Sklaven zogen den größten Gewinn aus der offenen islamischen Gesellschaft und durch ihre Kampffähigkeiten und ihre anfängliche Treue zu ihren Herren konnten sie sozial aufsteigen, so dass sie schließlich sogar das Niveau von Befehlshabern und Herrschern erreichten. Die Loyalität der türkischsprachigen Sklaven gegenüber ihren muslimischen Befehlshabern währte nicht allzu lange. Denn nachdem sie höhere militärische Ränge erhalten hatten und sich ihrer Macht bewusst geworden waren, versuchten sie sich einzumischen und arbeiteten an dem Sturz der Befehlshaber. Es heißt, dass die abbasidischen Kalifen wie Mutasim als erste türkischsprachige Sklaven im muslimischen Heer einsetzten. Aber im Geschichtswerk The Cambridge History of Iran steht in Berufung auf erhalten gebliebene Dokumente, dass bereits die iranischen Prinzen und die Muslime in Transoxanien und Sogdien die türkischsprachigen als Soldaten und Grenzwächter eingestellt hatten. Später haben die iranischen Befehlshaber unter den Safariden und Samaniden, beide 9. bis 11. Jahrhundert nach Christus, die gleiche Politik betrieben und türkischsprachige Krieger in ihre Privatgarde aufgenommen. Sabuktigin, der Vater von Sultan Mahmud, mächtigster Herrscher der Ghaznaviden, 1977 bis 1186, hatte als Diener am Hof der Samaniden gedient und war im Militär von Khorasan zu einem General aufgestiegen. Er wurde zum ersten Turk-Herrscher im Iran. Die Ghaznaviden-Dynastie, die er gründete, konnte ein Imperium aufstellen, das in etwa so groß war wie der vorherige iranische Kulturraum. Die Ghaznaviden waren im Grunde alle Nachkommen von Turksklaven, doch waren sie darum bemüht, sich als Iraner auszugeben. Viele wahrhaft iranische Gelehrte und Künstler haben im Gefolge der Expansionspolitik der türkischstämmigen Herrscher Bekanntschaft mit den Kulturen an anderen sehr entfernten Gebieten außerhalb von Iran Bekanntschaft geschlossen. Einer von ihnen ist Abu Reyhan Biruni gewesen, über dessen Reiseerlebnisse sein Werk Tarikh al-Hind, die Geschichte Indiens, Auskunft gibt. Bis zum Ende der Ghaznaviden-Dynastie erzielten die Türken meistens als Einzelpersonen und nicht als Gruppen einen Aufstieg im Militär und in der politischen Hierarchie am Hofe der iranischen Kalifen und Herrscher. Einzelne Personen gelangten am Herrscherhof zu höheren Ämtern und schließlich an den Posten eines Befehlshabers und sogar auf den Rang eines Herrschers. Während ihres Aufstieges brachen sie die Beziehungen zu ihrer Familie oder ihrem Volksstamm ab, und die meisten von ihnen passten sich der islamisch-iranischen Kultur an, übernahmen die persische Sprache und haben wie Sultan Mahmud Ghaznavi sogar die Verbreitung der persischen Literatur und Dichtung gefördert. Sie erhielten keinerlei Unterstützung von ihrem Volksstamm und handelten frei von jeder Abhängigkeit zu ihnen wie iranische Herrscher. Einige haben sich sogar einen falschen Stammbaum zugelegt, der sie als iranstämmig ausgab. Ein Beispiel ist Sultan Mahmud. Das gruppenweise Eindringen von Türkischstämmigen auf die iranische Hochebene setzte mit dem Angriff der Oghusen ein. Die meisten Turkvölker in Transoxanien und Nord-Khorasan waren Muslime geworden, und so hatten die muslimischen Truppen bezüglich der meisten dieser Gebiete keinen Anlass mehr zum Kampfe. So kam es, dass die Militärsitze an den Grenzen in Transoxanien nacheinander aufgelöst wurden und die zum Islam übergetretenen Turkmenen in die iranische Hochebene eindringen konnten. Die seldschukischen Turkmenen, welche Muslim geworden waren, baten wegen fehlender Weidenfläche und Versorgungsschwierigkeiten die ghaznavidischen Herrscher im Iran, ihnen als Gegenleistung für die Bewachung der nördlichen Grenzen gegenüber Angreifern Weideland zur Verfügung zu stellen. Nachdem die Macht der Ghaznaviden in Transoxanien nachgelassen hatte und diese ihre Hauptstadt von Transoxanien nach Ghaznin, heute Ghazni in Afghanistan, nahe der Grenze zu Indien verlegt hatten, erstarkten die Seldschuken und steigerten ihren Druck auf die Gebiete in Transoxanien und Khoresm im westlichen Zentralasien. Sie bedrohten mit ihren Angriffen die Siedlungsgebiete. Bevor sich die Turkstämme, insbesondere die Seldschuken, niederließen, bestand die Bevölkerung in Khoresm und Transoxanien vornehmlich aus Iranern. Es herrschte die iranische Kultur vor und die sogdische und khoresmische Sprache waren üblich. Bevor die Türken die Kontrolle über diese Gebiete vollkommen in der Hand hatten und sogar noch zur Zeit der Seldschuken, wurde dort die khoresmische Sprache gesprochen und geschrieben. Die türkischsprachigen Seldschuken wiederholten ihre Angriffe auf diese Regionen und eroberten mit der Zeit alle ihre Städte. Sie besiegten schließlich den Ghaznaviden Massoud und begannen über die weite Hochebene Irans zu herrschen. Thank you.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Ein Blick auf die Vertragsbrüche der USA und Europas bei der Umsetzung des Atomabkommens JCPOA im Jahr 2021. Weiterhin guten Empfang.
Das Jahr 2021 war für Iran ein Jahr, in dem die Vertragsbrüche der USA und der europäischen Troika bei der Umsetzung des Atomabkommens, das offiziell als gemeinsamer umfassender Aktionsplan JCPOA bekannt ist, andauerten. Im vergangenen Jahr, mit dem Amtsantritt der 13. iranischen Regierung, setzten die Feinde Irans mehrere Pläne zur Fortsetzung der Politik des maximalen Drucks um, mit dem Ziel, den wirtschaftlichen, politischen und sicherheitspolitischen Druck auf Iran zu verstärken. Die Islamische Republik Iran verhandelte mehrere Jahre lang mit einer Staatengruppe über die Nuklearfrage und kam zu einer Einigung, die 2015 vom UN-Sicherheitsrat gebilligt wurde. Der gemeinsame umfassende Aktionsplan JCPOA war das Ergebnis achtjähriger intensiver Verhandlungen, die am 14. Juli 2015 zwischen der Islamischen Republik Iran und der G5+1, darunter Russland, China, die USA und die drei europäischen Länder, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, sowie unter Teilnahme des EU-Beauftragten für Außenpolitik und Sicherheit unterzeichnet wurde. 2016 begann die Umsetzung dieses Vertrages. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump, der den JCPOA gleich zu Beginn seines Wahlkampfs als schlechten Deal bezeichnete, gab am 8. Mai 2018 offiziell den Austritt der USA aus diesem multilateralen Abkommen bekannt. Obwohl die Europäer diese Entscheidung kritisierten und versprachen, ihren Verpflichtungen nachzukommen, hielten sie ihre Versprechen über ein Jahr lang nicht ein, wohl wissend, dass alle Sanktionen, die Trump erneut gegen Iran verhängt hatte, rechtswidrig waren. Aufgrund der Nachlässigkeit der europäischen Parteien bei der Umsetzung des Atomabkommens mit Iran, JCPOA, hat der oberste Nationale Sicherheitsrat der Islamischen Republik Iran ein Jahr nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen unter Berufung auf die Artikel 26 und 36 des Vertrags entschieden, die Umsetzung der freiwilligen Maßnahmen Irans im Rahmen der Nuklearverpflichtungen schrittweise zu reduzieren, und zwar in 5 Schritten. Am 5. Januar 2020 wurde der 5. und letzte Schritt zur Reduzierung der Verpflichtungen der Islamischen Republik Iran aus dem Abkommen angekündigt. Die Mitglieder des iranischen Parlaments verabschiedeten zudem im Jahr 2021 einen strategischen Plan zum Schutz der Rechte und legitimen Forderungen des iranischen Volkes. Laut dem parlamentarischen Beschluss, der als strategische Maßnahme zur Aufhebung von Sanktionen verbindlich wurde, hält sich die Islamische Republik Iran so lange an ihre Pflichten aus dem Atomabkommen, wie die anderen Parteien auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens und gesetzlich verankerter Rechte alle ihre Verpflichtungen erfüllen. Die Islamische Republik Iran hat betont, dass sie sich an ihre Pflichten halten werde, sobald ein Handeln seitens der gegenüberliegenden Partei gesehen wird. Und dies bedeutet, dass Iran sich für ein gegenseitiges Engagement ausspricht. Die Vereinigten Staaten haben das Abkommen verlassen und Europa konnte seine Verpflichtungen bisher nicht erfüllen. Diese Länder haben praktisch nichts unternommen, um die Sanktionen zu beenden und zu diesem internationalen Abkommen zurückzukehren. Indem sie das Atomabkommen JCPOA mit der Frage der iranischen Verteidigungsfähigkeit und Raketenmacht in Verbindung bringen, verfolgen sie andere Ziele, die nichts mit dem Atomabkommen zu tun haben. Das Aufwerfen dieser abweichenden Fragen ist in der Tat die Suche nach einer Entschuldigung, um die Verletzung des Atomabkommens zu rechtfertigen und zeigt, dass die USA und Europa versuchen, im Rahmen der JCPOA-Verhandlungen neue Verhältnisse zu schaffen, während die Position Irans zu beiden Fragen klar und bestimmt ist. In den letzten Tagen des Jahres 2021 gab das britische Außenministerium in einer intervenierenden Stellungnahme zur Verteidigungsfähigkeit Irans eine Erklärung ab, in der es seine Iranophobie fortsetzte und behauptete, dass die Fortschritte des iranischen Verteidigungs- und Abschreckungsprogramms eine Bedrohung für die globale und regionale Sicherheit darstellten. Der iranische Botschafter in Großbritannien, Mohsen Bahorvand, reagierte auf die Londoner Stellungnahme über das iranische Verteidigungsmanöver und sagte, einige Länder haben Einwände gegen die konventionellen Verteidigungsübungen Irans erhoben und sie als Verstoß gegen die Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrats bezeichnet, während es in dieser um Raketen geht, die für Atomwaffen konzipiert sind. Die europäischen Länder, darunter auch Großbritannien, wissen genau, dass das iranische Raketenprogramm nichts mit der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrats und ihren Bestimmungen zu tun hat. Das Atomprogramm der Islamischen Republik Iran ist, wie tausende Inspektionsstunden und zahlreiche Berichte der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA belegen, vollkommen friedlich. Und Iran enthält keine Pläne für eine militärische Nutzung der Kernenergie und Iran wird dementsprechend auch sein Raketenprogramm nicht danach ausrichten. Das, was wirklich Instabilität und Unsicherheit in der Region verursacht und unter anderem zu der humanitären Katastrophe im Jemen geführt hat, ist der unstillbare Heißhunger Großbritanniens und anderer europäischer Länder auf den massiven Verkauf ihrer fortschrittlichen Waffen an einige Länder in der Region, in voller Kenntnis, dass diese bei der Anwendung dieser Waffen das Völkerrecht, insbesondere die Menschenrechte, verletzen. Die Islamische Republik Iran hat sich bei allen Maßnahmen in ihrer Nuklearindustrie voll und ganz an die entsprechenden Verträge gehalten und im Rahmen der Vorschriften und unter ständiger Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde ihre Nukleartechnologie und Kenntnisse erworben. Aufgrund dieser wissenschaftlichen Kompetenz und mit Zustimmung des 4. UN-Ausschusses im November 2021 wurde die Islamische Republik Iran als ständiges Mitglied im Wissenschaftlichen Ausschuss der Vereinten Nationen für die Auswirkungen nuklearer Strahlung UNSCEAR aufgenommen. Die Resolution wurde trotz des Widerstands des zionistischen Regimes und der Vereinigten Staaten schließlich von der UN-Vollversammlung ratifiziert. Mit dem Beginn einer neuen Gesprächsrunde im Jahr 2021 in Wien zur Aufhebung der anti-iranischen Sanktionen waren wir auch Zeuge einer anderen Entwicklung. In diesem Zusammenhang haben einige arabische Länder entlang des Persischen Golfes ihre Bereitschaft für den Abbau von Spannungen, den Ausbau der Beziehungen und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit bis hin zu Direktinvestitionen in Iran bekannt gegeben, unabhängig vom Ausgang der Gespräche in Wien. Dieser Wandel wurde von politischen Kreisen mit der Ernsthaftigkeit der neuen Regierung der Islamischen Republik Iran beim Ausbau der Beziehungen zu den Nachbarländern begründet, sowie damit, dass sich Spannungen in der Politik mit Iran als nutzlos herausgestellt haben. Die Washington Post berichtete diesbezüglich, dass die arabischen Golfstaaten nun die Aufmerksamkeit Irans suchten. Ein Blick auf die Ereignisse in Iran seit Beginn des Sieges der Islamischen Revolution zeigt, dass die Feinde alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um dem iranischen Volk zu schaden und die Islamische Revolution zu bezwingen. Der Widerstand des iranischen Volkes gegen die Verschwörungen ist aber die sanfte Macht der Islamischen Republik, die die Feinde daran gehindert hat, ihre Ziele zu erreichen. Die Islamische Republik Iran hat sich fortwährend gegen die Habgier der USA gestellt und dies ist für Washington sicherlich teuer und schwer zu ertragen. Aus diesem Grund versuchten die USA im Jahr 2021 andere Möglichkeiten zu suchen, um mit haltlosen Beschuldigungen und fiktiven Szenarien die Iranophobie zu intensivieren, um Iran in eine schwierige Lage zu bringen. Als Reaktion auf diese Vorwürfe hat die Islamische Republik Iran vor Ort gezeigt, dass sie niemals militärische Spannungen und Konflikte in der Region anstrebt, aber jederzeit und wo immer nötig hart gegen die Sicherheit Irans bedrohende Elemente vorgeht. Zurückblickend war 2021 für die Islamische Republik Iran ein Jahr, in dem die Widerstandsfähigkeit gegen den US-Druck und die Standhaftigkeit gegenüber dem Unilateralismus getestet wurde. Im Jahr 2021 haben die USA versucht, mit der Verbreitung von Iranophobie die Islamische Republik Iran daran zu hindern, wirtschaftlich mit den Ländern der Region zusammenzuarbeiten und sich mit ihnen zusammenzuschließen, um die Sicherheit in der Region unter Beteiligung der Nachbarländer gewährleisten zu können. Die einflussreiche Präsenz Irans bei den regionalen Entwicklungen im Jahr 2021 hat jedoch gezeigt, dass Iran nicht isoliert ist und niemals dem Druck und den Herausforderungen erliegen wird.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.